Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, ich bin Ellen Hering und heute geht es in der Weltzeit um Kolumbien. Dort wütet wie in vielen Ländern Lateinamerikas Corona. Aber mehr als das Virus fürchten viele Menschen das, was sich klammheimlich im Schatten der Pandemie entwickelt.
Am 27. Dezember wurde ich Opfer der Paramilitärs. Sie haben mich abgefangen, auf den Boden geworfen und feuerten 3 Schüsse auf meinen Kopf ab. Aber der liebe Gott hat mich beschützt. Sie haben 3-mal abgedrückt und keine der Kugeln ging los. In diesem Augenblick kam eine Polizeipatrouille vorbei und hat mich gerettet.
Ein Überlebender der ausufernden Gewalt in Kolumbien. Die brutale Ermordung von sozialen Aktivistinnen und Aktivisten haben in den letzten Monaten erschreckend zugenommen. Und das alles unter dem Radar der Öffentlichkeit, denn die Corona-Pandemie dominiert die Nachrichten. Das Morden im Schatten der Corona-Krise betrifft besonders die Küstenregion Cauca. Durch Cauca führt eine der Drogenrouten in den Norden, immer entlang der Pazifikküste, und dort wird überwiegend Kokain entlang transportiert. Verschiedene paramilitärische Gruppen kämpfen um die Kontrolle des Gebiets und wer sich ihnen entgegenstellt, der lebt gefährlich. Friedensaktivisten, Indigene, sozial Engagierte. Sie fühlen sich alleingelassen vom Staat und protestieren gegen die Regierung in Bogotá. Burkhard Birke berichtet.
Como marchantes por la dignidad, marchamos por la vida.
Wir marschieren für unsere Würde, für das Leben. Wir wenden uns nicht an unsere Regierung, sondern wir appellieren an die internationale Gemeinschaft, an die Entwicklungszusammenarbeit, an Personen, die sich für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzen, weil unser Staat uns umbringt.
Porque es el Estado el que nos está matando.
Tagelang marschierte der Student José Daniel Gallego mehr als 500 Kilometer aus der Region Cauca in die Hauptstadt Bogotá. Zum Marsch der Würde hatten sie sich zusammengeschlossen, Studenten, Menschenrechtsvertreter, Gewerkschafter und Führer der indigenen Gemeinschaften. Sie eint ein Ziel, dem Morden von Aktivisten ein Ende zu setzen, Indigenen und sozial Benachteiligten ein menschenwürdiges Leben zu geben. Vor gut 10 Tagen kamen sie in Bogotá an und machten ihrem Unmut Luft. Katharine Pencuo ist vom indigenen Volk der Nasa.
Es gibt keine Garantien für unser Leben. Wir sind autonom. Wir haben unsere indigenen Garden, denn weder die Polizei noch die Armee schützen uns. Und wenn die zu uns kommen, dann vergewaltigen sie die Mädchen, wie meine Bekannte Vera. Wir sind hier, weil wir als Frauen diese Verbrechen anzeigen wollen, Respekt verlangen. Wir lehnen diese Morde an Frauen ab.
166 Aktivisten, 7 ihrer Familienangehörigen und 36 ehemalige FARC-Guerilleros wurden nach Angaben von INDEPAS, des Institutes für Entwicklung und Frieden, bislang allein in diesem Jahr ermordet. Praktisch einer jeden Tag. Wer sich in Kolumbien für Indigenen und Menschenrechte, für soziale Belange engagiert oder als ehemaliger Guerillero für den Frieden entschieden hat, lebt gefährlich. Besonders betroffen sind die Regionen Cauca, Huila und Antioquia. Zuletzt haben die Morde drastisch zugenommen. Senator Iván Cepeda vom Polo Democrático.
Según la Fundación Paz y Reconciliación, en el período de la pandemia se ha registrado un aumento del 53% de los hechos.
Eine Studie der Stiftung Frieden und Versöhnung zufolge hat die Gewalt gegen Aktivisten in Kolumbien während der Pandemie um 53% zugenommen. Da die Medien fast ausschließlich über die Pandemie berichten, findet diese makabre Entwicklung praktisch unbemerkt von der Öffentlichkeit statt.
Pase prácticamente inadvertido ante la opinión pública.
Das Perverse, die mit der Pandemie verbundenen drastischen Ausgangsbeschränkungen in Kolumbien erleichtern den Mördern ihr schmutziges Geschäft.
In der Pandemie haben die Morde zugenommen, weil die Aktivisten zu Hause bleiben müssen und dann dort leicht heimgesucht werden können.
Erzählt die 42-jährige Sozial- und Friedensarbeiterin Xiomara Luanga. Sie musste aus ihrem Dorf Jamundi fliehen. Sie wurde bedroht, weil sie sich weigerte, die Aufenthaltsorten von Aktivisten preiszugeben. Jetzt wartet sie mit Mann und zwei kleinen Kindern auf Asyl in Deutschland. Ihr Antrag wurde neulich erst einmal abgelehnt. Auch Guillermo Tenorio Vitonas floh vor der Gewalt in Kolumbien. Der Mitbegründer des indigenen Dachverbandes in Kolumbien entging im Dezember nur knapp dem Tod.
Am 27. Dezember wurde ich Opfer der Paramilitärs. Sie haben mich abgefangen, auf den Boden geworfen und feuerten 3 Schüsse auf meinen Kopf ab. Aber der liebe Gott hat mich beschützt. Sie haben 3-mal abgedrückt und keine der Kugeln ging los. In diesem Augenblick kam eine Polizeipatrouille vorbei und hat mich gerettet.
Der mittlerweile 70-jährige Guillermo fühlt sich in seiner Heimat nicht mehr sicher. Der Staat schützt die Aktivisten nicht. Schlimmer, Guillermo wirft dem Präsidenten Iván Duque sogar vor, mit für die Ermordung von Indigenen und Menschenrechtsaktivisten verantwortlich zu sein.
Que el presidente es el que ordena asesinar,
pues, der Präsident gibt Anweisung, uns zu töten. Das steht in einem Flugblatt der Aguilas Negras, der paramilitärischen Gruppe der Schwarzen Adler. Sie kündigen an, alle Aktivisten und indigenen Führer zu töten. Das sei ein militärisches Ziel, damit die dem Präsidenten Iván Duque das Leben nicht mehr schwer machen. Da steht, nur wenn man alle Anführer tötet, hören sie auf, die Straßen zu boykottieren und vom Präsidenten Ländereien zu verlangen.
Ein Flugblatt einer Gruppe Gesetzloser ist natürlich kein Beweis. Auffällig indes ist schon, dass seit Duques Amtsantritt die Morde an Aktivisten in die Höhe geschnellt sind. Allein 167 indigene Führer wurden in den zurückliegenden 2 Jahren ermordet. Bei der Einsetzung neuer Offiziere vor einigen Wochen zeigte sich der Präsident allerdings problembewusst. Iván Duque:
Hoy más que nunca reafirmamos nuestra convicción de proteger la vida.
Heute mehr denn je bekräftigen wir unsere Überzeugung, dass das Leben von Aktivisten geschützt werden muss, die der Drogenhandel, die Betreiber von illegalem Bergbau oder andere Kriminelle ermorden.
Wobei die Regierung von weniger als der Hälfte der Morde ausgeht, die unabhängige Institute wie Indepaz ausweisen. Mit Kopfgeldern für die Mörder wird versucht, der Täter habhaft zu werden, laut Regierung angeblich mit Erfolg. Allerdings musste die Menschenrechtsberaterin der Regierung, Nancy Patricia Gutierrez, vor wenigen Tagen auf einer Videopressekonferenz zugeben:
Es ist richtig, dass diese Gruppierungen durch die Pandemie ihre Positionen in den Regionen ausgebaut und gefestigt haben. Das Verteidigungsministerium und die Streitkräfte haben allerdings eine Strategie entwickelt, um die empfindlichsten Gebiete besser abzusichern.
Das ist ein Kernproblem des Friedensprozesses. Das Vakuum, das die FARC-Guerilla nach ihrer Entwaffnung im Zuge des Friedensprozesses in manchen Regionen hinterlassen hatte, wurde nicht vom Staat, sondern von kriminellen Gruppierungen gefüllt. Die kolumbianische Gesellschaft indes bleibt tief gespalten, in sozialer Hinsicht und über den Friedensprozess mit der FARC-Guerilla.
Wir tragen alle Verantwortung auf verschiedene Weise. Da ist die Verantwortung der Guerilla, der FARC. Da gibt es die Verantwortung der Paramilitärs, die der Streitkräfte. Es gibt die Verantwortung der Präsidenten über 60 Jahre hinweg. Aber auch wir Zivilpersonen tragen aufgrund fehlender Solidarität Verantwortung für das Geschehene. Angesichts so vieler Morde, die wir schweigend hingenommen haben, müssten wir viel Schmerz verspüren.
Tendríamos que llenarnos de dolor ante tantos y tantos asesinatos en este país por silencios.
Sagt Pater Francisco de Roo, Präsident der Wahrheits- und Versöhnungskommission, auch und gerade weil das Morden weitergeht. Die Pandemie verschärft den Konflikt, die soziale Kluft, der wahre Grund für Jahrzehnte des Bürgerkrieges, wächst täglich. Vor die Wahl gestellt, zu hungern oder sich dem Überlebenskampf und Corona auszusetzen, bleibt vielen Menschen keine Wahl. Sie leben nämlich von der Hand in den Mund.
den Präsidenten der Wahrheits- und Versöhnungskommission in Kolumbien. Den haben wir eben gehört und dabei auch erfahren, es gibt sie also auch, die Institutionen, die den Friedensprozess in Kolumbien begleiten und auch befördern. Ich begrüße nun Sabine Kurtenbach vom GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien in Hamburg, Spezialistin für Kolumbien. Guten Tag, Frau Kurtenbach.
Guten Tag, Frau Hering.
Haben denn solche Stimmen, wie wir sie jetzt eben gehört haben, haben die eigentlich überhaupt noch Gewicht?
Naja, gerade Padre de Roux hat in Kolumbien schon sehr großes Gewicht, weil er sich Zeit seines Lebens für Menschenrechte und für Menschenrechtsverteidiger eingesetzt hat und jetzt als Präsident der Wahrheitskommission natürlich auch eine zentrale Aufgabe hat. Gleichzeitig ist er damit natürlich auch in der Situation, wo er eben versöhnen soll und will. Versöhnung ist gut und richtig und wichtig. Gleichzeitig bestehen aber die zentralen Konflikte innerhalb der kolumbianischen Gesellschaft fort. Und hier haben die Menschen, die eben zivil etwas verändern wollen, im Moment das Problem, dass eben massenhaft nach wie vor Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger umgebracht werden von denen, die eben keine Veränderung wollen.
Warum wollen die eigentlich keine Veränderung? Das ist von außen so schwer vorstellbar, dass dieser Friedensprozess so wenig Unterstützer hat.
Naja, wenn man in Kolumbien Politiker jedweder Couleur fragt, ob sie für Frieden sind, dann wird man von allen hören, ja. Aber die zweite Frage wäre dann, welchen Frieden und Frieden zu welchen Bedingungen? Und da ist die kolumbianische Gesellschaft nach wie vor extrem gespalten. Das Friedensabkommen von 2016, da gibt es Vereinbarungen, die versuchen, die zugrunde liegenden Konflikte einer zivilen Bearbeitung durchzuführen. Also das Beispiele hierfür sind sowohl das Thema Landreform als auch das Thema Umgang mit Drogen und mit der illegalen Ökonomie sowie Beteiligung von ehemaligen Rebellen in der Politik. Und es gibt eben politische Kräfte, die sind für einen Frieden, wo die ehemalige Guerilla die Waffen niederlegt und damit ist gut. Und es gibt eben diesen transformativen Anspruch, der auch im Friedensabkommen dokumentiert ist, wo es darum geht, dieses Niederlegen der Waffen als Ausgangspunkt für grundsätzliche Veränderungen der kolumbianischen Gesellschaft zu verwenden. Und das produziert bei denen, die das nicht wollen, eben massiven Widerstand auf verschiedenen Ebenen.
Aber diejenigen, die das nicht wollen und die auch jetzt so brutal gegen, ich sag mal, Friedensaktivistinnen und Aktivisten vorgehen, sind es denn Leute, die im Großen und Ganzen von dem Drogenhandel, von dem noch existierenden profitieren oder gibt es da noch andere Konfliktherde?
Naja, es ist komplizierter. Also in Kolumbien sehen wir im Moment eben einmal diesen Friedensvertrag mit seinem transformativen, verändernden Anspruch. Dann sehen wir die Gewalt gegen Ex-Kombattanten auch und auch gegen Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger sowie die Repräsentanten von sozialen Organisationen. Das sind eigentlich die Menschen, die eine Gesellschaft für die nicht gewaltsame Veränderung braucht. Und dann haben wir eine illegale Ökonomie, die ja mittlerweile weit über den Drogenhandel hinausgeht und auch illegale Goldschürfungen umfasst, Menschenhandel, Schmuggel mit Tieren und die sehr eng verwoben ist mit Teilen der kolumbianischen Politik. Von daher kann man nicht sagen, es gibt hier die Zivilen und da eben die Gewaltsamen, sondern es gibt eben auch diese Verbindungen zwischen der illegalen Ökonomie und der Politik auf ganz verschiedenen Ebenen, auf der lokalen Ebene, aber eben auch national. Das läuft dann über Korruption, das läuft aber auch über Geldwäsche und über ganz viele andere Mechanismen.
Also das heißt, die Politik profitiert auch von diesen illegalen Geldern, die ins Land kommen und in Umlauf kommen und ja auch irgendwie eine Ökonomie darstellen.
Ja, Teile der Politik auf jeden Fall. Also nicht die ganze kolumbianische Politik, weil wir haben gerade in den letzten Jahren gesehen, dass es auch da gelungen ist, reformorientierte Akteure parteipolitisch zu organisieren. Wir haben 2019 bei den Kommunalwahlen gesehen, dass gerade die Kräfte, die Reformen wollen und Reformen vorantreiben wollen, nicht nur in Bogotá, der Hauptstadt, sondern auch in anderen mittleren und großen Städten in Koalitionen gewonnen haben. Und das ist natürlich ein Zeichen, was erstmal Hoffnung gibt, auch dass sowas möglich ist. Allerdings haben wir auf der nationalen Ebene eben einen Präsidenten, der ganz andere Reformen und teilweise auch wieder zurück möchte.
Jetzt hat ja die Regierung auch die Aufgabe, auf Basis dieses Friedensvertrages von 2016 auch Alternativen zu schaffen für ehemalige Kämpfer, aber auch zum Beispiel für Bauern, die vom Coca-Anbau gelebt haben und nun was anderes machen sollen. Wie sieht es denn da aus? Ist da irgendwas vorangekommen?
Ja, was die Regierung gemacht hat, ist, sie hat 16 regionale Entwicklungspläne mitentwickelt, in denen genau in den vom Konflikt besonders betroffenen Gebieten Entwicklungsprojekte gefördert werden sollen. Diese Pläne gibt es, die sind zum Teil mit Beteiligung der Bevölkerung vor Ort oder überwiegend mit Beteiligung der Bevölkerung vor Ort erstellt worden. Und das hat ganz viel Hoffnung geschaffen. Gleichzeitig ist die Umsetzung aber sehr defizitär und geht, wenn überhaupt, nur sehr, sehr schleppend voran. Und das führt dann eben auch wieder zu Protest und zu Misstrauen in die Regierung. Solche Pläne scheitern dann eben auch an den Interessen von lokalen Politikern oder von denen, die halt keine Reformen wollen. Wir haben ja überall im Land, nicht nur in Bogotá und in den anderen Städten, große Protestkoalitionen gesehen gegen die Regierung und für mehr Inklusion, für mehr Sozialpolitik, für ein anderes Kolumbien. Und dann hat die Regierung eben sehr repressiv reagiert. Und damit geht das ohnehin geringe Vertrauen in institutionelle Mechanismen und in Reformen verloren.
Kolumbien hat ja wie auch viele andere lateinamerikanische Länder eine sehr starke Zivilgesellschaft. Die Menschen sind engagiert und kämpfen für ihre Rechte. Was ist jetzt Ihre Einschätzung? Wird es in Kolumbien Frieden geben?
Es kommt darauf an. Es gibt auf der lokalen Ebene, gibt es schon dort, wo diese eher reformorientierten Kräfte was zu sagen haben, da gibt es schon wichtige Veränderungen. Auf nationaler Ebene wird das dann aber vielfach konterkariert. Und ich denke, man muss jetzt gucken, wie diese Pandemie, die wir in Kolumbien ja auch massiv haben, wie das jetzt auch dieses Kräfteverhältnis verändert und was dann nach der Regierung Duque kommt. Also ich glaube, mit dieser Regierung wird es keinen großen Bruch geben mit dem Friedensabkommen, aber es wird auch substanziell nicht viel vorangehen.
Dankeschön für Ihre Zeit und für diese Infos. Sabine Kurtenbach vom GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien. Dankeschön. Die Gewalt und der gefährdete Friedensprozess ist das eine, die Corona-Pandemie das andere, was das Leben der Kolumbianerinnen und Kolumbianer derzeit so schwer macht. Sogar in Regionen, in denen die Pandemie vergleichsweise gut kontrolliert wird. In der zweitgrößten Stadt Medellin werden vor Supermärkten und Einkaufszentren die Körpertemperatur gemessen und persönliche Daten erfasst. Medellin galt wegen seiner strengen Regeln und nur etwa 100 registrierten Todesopfern als Vorzeigestadt. Aber zuletzt sind auch dort die Infektionszahlen enorm gestiegen. Und nun greift die Stadt zu unpopulären Maßnahmen. Victor Coco ist vor Ort.
Der junge Bürgermeister Medellins, Daniel Quintero, war eigentlich recht beliebt. Bis vor kurzem.
A esa velocidad va a ser muy difícil. Y el fin de semana pasado fue realmente crítico.
Leider müssen wir ein Alkoholverbot für die Wochenenden verordnen. Dieses Alkoholverbot, und das wissen anscheinend viele nicht, gilt überall. Und zwar unabhängig davon, ob man innerhalb oder außerhalb des Hauses Alkohol konsumiert. Viele dachten wohl, dass es sich nur auf den öffentlichen Raum bezieht. Nein.
Kein Bier am Wochenende, vorerst bis August, nicht einmal zu Hause. Mit dieser radikalen Maßnahme will der Bürgermeister Medellins die Corona-Infektionen unter Kontrolle halten. Kolumbiens zweitgrößte Stadt ist eigentlich eine Partymeile. Aber jetzt ist Schluss mit lustig. In der coolen Bar Repeat, wo eigentlich Cocktails über die Theke gehen, raucht der Barkeeper Camillo auf der leergeräumten Terrasse eine Zigarette.
Eigentlich lief es gut in Medellin. Es gab sogar schon Probeläufe, Restaurants wieder zu öffnen. Aber dann wurde alles an den Tagen ohne Mehrwertsteuer zurückgeworfen.
Das Einkaufen ohne Mehrwertsteuer war eine Idee der Regierung. Die durch die Quarantäne gebeutelte Wirtschaft Kolumbiens sollte damit angekurbelt werden. Mit Erfolg. Der Verkauf von Schuhwaren stieg am ersten der drei Tage ohne Mehrwertsteuer um 6.000%. TV- und Audiogeräte fanden 20 Mal mehr Absatz als sonst. Aber das Gerangel am Einkaufsregal ließ nach ein paar Wochen die Infektionszahlen stark ansteigen. Auch in Medellin.
Jeden Tag gibt es neue Unsicherheiten. Wir bekommen keine klaren Ansagen. Wir wissen nicht, dürfen wir verkaufen, dürfen wir nicht verkaufen, können wir hier servieren oder nicht. Alles ist unsicher.
Ein vorübergehendes Alkoholverbot ist in Kolumbien nicht unüblich. Bei Wahlen sichert man so die öffentliche Ordnung. Mit Erfolg. Aber das Glas Wein in den eigenen vier Wänden verbieten? Das ist neu und sorgt für allgemeine Verwirrung. Warum ist das Verbot so weitgehend und wie soll das kontrolliert werden? Selbst Streifenpolizisten im Ausgehviertel wissen nicht recht, wie sie argumentieren sollen.
Das Verbot besagt, dass man keine alkoholischen Getränke trinken darf. Weder im öffentlichen Raum und nun auch nicht anderswo. Naja, oder besser gesagt, es soll keine Menschenansammlungen im privaten Raum geben. Auch keine Familientreffen.
Die Metropolregion Medellin mit 4 Millionen Einwohnern hatte die Corona-Krise bis dato vorbildlich gestemmt. Für lateinamerikanische Verhältnisse gibt es eine gute medizinische Versorgung. Außerdem eine strenge Datenkontrolle der Bürger, um lokale Infektionsherde schnell zu isolieren. Alles lief vergleichsweise gut, bis vor 4 Wochen. Der Bürgermeister verkündet einen dramatischen Anstieg der Infektionszahlen. In einem einstündigen Videovortrag stellt er, smart und eloquent, mit Statistiken und Stadtplänen das zentrale Schutzprogramm der Metropole vor. Er zeigt auf eine Markierung in einer Grafik, Alarmstufe gelb. 2 Wochen später ist die Alarmstufe orange erreicht. Dann kommt das Alkoholverbot.
Ziel der Prohibition ist es natürlich, den Leuten den Grund für das Zusammenkommen zu nehmen. In der Hoffnung, dass es vielen zu langweilig ist, Freunde zu treffen, wenn das gemeinsame Trinken verboten ist.
Die Politologin Katrin Vieira moderiert das Conservatorio. Eine derzeit digitale Talkrunde mit Bierchen statt Wasserglas.
In unserem Debattier mit Bierclub ging es diesmal um die Prohibition, um Bürgerrechte und städtische Kultur. Da war das Bier natürlich erst recht ein Symbol. Ein Symbol für den Widerstand. Gegen Auflagen, die uns absurd erscheinen und von der Stadtverwaltung zwangsverhängt werden.
Eine Prohibition führe zur Verbreitung von gepanschtem Alkohol, was gesundheitliche Schäden in der Gesellschaft zur Folge hätte. So argumentiert sie. Außerdem gebe das kaum kontrollierbare Alkoholverbot daheim der Polizei zu viel Spielraum. Nicht nur für Korruption, so die Politologin.
Wir haben uns auch gefragt, wohin diese Prohibition führen wird. Man öffnet die Büchse der Pandora in einem Land, in dem Gewalt und Unterdrückung Normalität ist. Auch das ist ein Problem hier.
Derzeit, so scheint es, ist außer Arbeiten alles verboten. Sogar eine 4-tägige allgemeine Ausgangssperre wurde bereits verhängt. Medellin wählt im Kampf gegen Corona den radikalen Weg.
Und das war's heute von uns und der Weltzeit aus Kolumbien. Und in unserer nächsten Folge, da geht es dann um die Malediven, die es eigentlich laut Prognosen gar nicht mehr geben dürfte. Aber sie sind nicht untergegangen bisher. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich bin Ellen Hering.